Also es ist bekannt, dass Kinder, die in Armut leben, seltener Zugang zu qualitativ hochwertigen Angeboten der Kindertagesbetreuung haben als Kinder aus einkommensstarken Familien, sage ich mal. Sie leben häufig in sozial infrastrukturell benachteiligten Stadtteilen, wo das Angebot geringer ist und häufig auch eben die pädagogische Qualität geringer ist als in anderen Stadtteilen, was eben auch mit diesen Bedingungen zusammenhängt, ne? Also wie ist der Rahmen eigentlich gesteckt und die pädagogische Arbeit ist davon abhängig. Und das ist eigentlich, was zu problematisieren gehört.
Hallo und willkommen zu einer neuen Ausgabe von Auf die ersten Jahre kommt es an, dem Podcast von Fröbel und Nifpe für pädagogische Fachkräfte. Ich bin Katrin Hohmann und interviewe monatlich Expertinnen und Experten zu vielfältigen Themen der frühkindlichen Bildung und Entwicklung. Immer wissenschaftlich fundiert und zugleich nah an der Praxis. Ja, in Deutschland ist fast jedes vierte Kind unter 18 Jahren von Armut bedroht oder betroffen. Und wir können uns vorstellen, das hat natürlich weitreichende Folgen auch für die Bildungsteilhabe von Kindern und Jugendlichen. In dieser heutigen Folge möchten wir mit Professorin Dr. Tanja Salem darüber sprechen, wie Kitas armutsbewusst, inklusiv und partizipativ gestaltet werden können. In dieser Folge geht es darum, wie pädagogische Fachkräfte Kinder und Familien, die von Armut betroffen sind, sensibel begleiten können und was im Alltag dabei hilft, Hürden für Bildung und Teilhabe abzubauen. Professorin Dr. Tanja Salem lehrt seit 2022 an der Fachhochschule Potsdam Theorie und Praxis der Kindheitspädagogik und ihre Forschungsschwerpunkte liegen im Bereich der frühen Kindheit sowie der Professionalisierung in der Migrationsgesellschaft. Ich freue mich total, Sie begrüßen zu dürfen, Frau Salem. Ja, herzlich willkommen erstmal.
Ja, ganz herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass wir heute miteinander sprechen können.
Möchten Sie zu sich, zu Ihrer Person noch etwas ergänzen? Das war jetzt eine kurze Vorstellung.
Ja, vielleicht noch eine Kleinigkeit. Ich habe seit circa einem Jahr die Möglichkeit zu forschen zu Kita Sozialarbeit in Brandenburg. Und was ich da erlebe in den Gesprächen mit den Fachkräften, Leitungskräften und auch TrägervertreterInnen, das finde ich sehr anregend und wertvoll, wenn wir uns mit der Thematik Armut auseinandersetzen. Also Kita Sozialarbeit eben als eine Säule der Kindheitspädagogik sozusagen in Kindertageseinrichtungen, die Familien und Kinder ja ganz explizit auch in Armutslagen unterstützen kann. Und vielleicht haben wir den ein oder anderen Querverweis nachher darauf
im Gespräch. Das klingt nach sehr viel praktischen Erfahrungswerten, die Sie jetzt auch nochmal sammeln und ausbauen können dadurch. Ne?
Mhm. Auf jeden Fall, ja. Bin ich sehr dankbar für.
Ja, ich glaube, dann starten wir auch direkt rein, weil ich finde, ja, wenn wir so Begriffe hören, dann geht in uns vermutlich allen ja auch ein Gefühl einher, vielleicht auch Bilder. Bei mir ist es zumindest immer so, also ob ich mich über Gewalt austausche, ob ich mich über Macht austausche und wenn ich auch das Wort Armut höre, ne, löst es in mir etwas aus. Und vielleicht da auch gleich mal so die erste Schleife zu drehen, was meinen wir eigentlich, wenn wir von Armut bei Kindern sprechen?
Ja, ich würde gerne aufgreifen, was Sie gerade gesagt haben, das löst was aus und ich glaube, das ist elementar bei dem Thema. Also dass Armut ist in unserer Gesellschaft schambehaftet und zwar nicht nur bei Eltern, bei Kindern, sondern auch bei Fachkräften. Es wird nicht gern darüber gesprochen, man hat bestimmte Bilder, haben Sie gerade gesagt, also von prekären Lebensverhältnissen, beispielsweise in denen Kinder aufwachsen, noch viele andere Bilder, die zum Beispiel auch politisch und medial ganz aktuell auch nochmal gefüttert werden, muss ich sagen. Also Armut ist selbst verschuldet. Wenn du dich nicht genug anstrengst, dann kannst du in die Armutsfalle, nenne ich es jetzt mal kurz, rutschen. Also wenn du nicht die Leistung erbringst, sozusagen in dieser Gesellschaft produktiv mitzuwirken, dann bist du eben selber schuld. Und häufig sind dann noch so Bilder verknüpft wie die faulen Armen. Das kursiert in unserer Gesellschaft. Also eine hochgradig individualisierte Perspektive auf Armut, die ausblendet, dass Armut ein gesamtgesellschaftliches Phänomen ist, das in unserer Gesellschaft durch die Produktionsweisen, die wir hier haben, also auch das kapitalistische System eben hergestellt wird, Armut und Reichtum. Und Armut kann jeden tatsächlich betreffen. Also wir sind davor nicht gefeit, zum Beispiel wenn der Job verloren wird oder auch wenn man den Job nicht behalten kann und zum Beispiel im Niedriglohnsektor tätig werden muss. Das vielleicht so ein bisschen als Rahmen. Deshalb kommen auch so nach meiner Erfahrung auch eben so auch unangenehme Gefühle auf. Ich erinnere mich an eine Tagung von Fröbel zum Thema Armut, wo das dann auch genau aufgegriffen wurde. Wir haben Angst davor, arm zu werden. Und das beeinflusst auch, wie wir eben mit Armut in der kindheitspädagogischen Praxis umgehen. Und bei Kindern und Armut vielleicht als allererstes, darum geht's ja auch in diesem Podcast dann nochmal, Armut begrenzt Bildungsteilhabe. Das zeigen Studien wiederkehrend, große Bildungsstudien immer wieder, dass die ökonomische Lage, die soziale Lage von Familien, von Kindern ganz eng verknüpft ist eben mit Bildungschancen. Und das auch schon in der frühen Kindheit, in der Kita. Sie haben auch, habe ich verstanden, in der Frage so ein bisschen darauf abgezielt, wie man Armut eigentlich verstehen kann. Und da gibt es unterschiedliche Konzepte, Armutskonzepte. Ganz weit verbreitet ist eben ein ökonomischer Begriff. Da steht das Geld, über das Menschen verfügen, im Mittelpunkt. Das ist auch sehr naheliegend, denn Geld ist bedeutsam für Teilhabe in ganz unterschiedlichen gesellschaftlichen Bereichen, eben auch Bildung. Und dann gibt es was in Deutschland und in der EU sozusagen als Richtgröße herangezogen wird, nämlich wer bis zu 60% des Medians des sogenannten bedarfsgewichteten Nettoäquivalenzeinkommens, also eine rechnerische Größe hat, der gilt als arm. Und das bedeutet für Alleinlebende laut dem Statistischen Bundesamt 2025, dass Menschen, die über 1146 Euro verfügen, als arm gelten. Also Alleinstehende, und für Familien, die aus zwei Erwachsenen und zwei Kindern bestehen, die unter 14 sind, liegt diese Schwelle bei 3036 Euro. Das ist denn aber nicht unbedingt das Geld, das den Familien tatsächlich zur Verfügung steht. Das ist meist noch weit darunter. Das zeigt auch zum Beispiel der Armutsbericht des Paritätischen Gesamtverbands. Und ja, das ist vielleicht noch wichtig bei den, so in unserem Kontext, in dem wir uns hier bewegen, bei den Familien mit Kindern sind insbesondere Alleinerziehende von Armut betroffen.
Ja, und wenn wir so Zahlen hören, ne, dann gehen uns ja auch allen so Licht aus. Also ich musste gerade auch schon einmal, also bei den Zahlen zum einen, aber auch bei dem Begriff, jetzt haben wir Armut gehört und dann haben Sie einmal kurz gesagt Reichtum. Boah, was das Wort auch auslöst, ne, was das auch wieder macht und wie wir uns da auch, ja, vielleicht jeder individuell, aber welche Bilder entstehen und wenn wir uns das übertragen auf Kinder und auf Chancen und auf Bildungsteilhabe, was Sie gerade schon angesprochen haben, wird schon relativ schnell klar, was es für einen Unterschied machen kann. Mhm. Und gleichzeitig ist ja unser Ziel, wie können wir das abbauen, dass alle Kinder das gleiche Recht auf Entwicklung, auf Teilhabe, auf Bildung haben. Ja, vielleicht gehen wir einen Schritt weiter. Wir sind jetzt in den Einrichtungen, in den Kitas, in der pädagogischen Praxis und Fachkräfte begegnen ihrer Kindergruppe, ihren Kindern und haben vielleicht Vermutungen. Woran können Fachkräfte sensibel erkennen, dass es da vielleicht Unterstützungsbedarfe gibt, dass es vielleicht sich um ein Kind handelt, was unter armutsbelastenden Bedingungen aufwächst, ohne vorschnell so diese eigenen Bilder oder Hypothesen anzustellen? Und wozu überhaupt? Ne? Das ist ja vielleicht auch die Frage, wozu brauche ich das? Wozu erkenne ich das? Wozu ist das überhaupt von entscheidender Bedeutung?
Ja, vielleicht den letzten Punkt direkt aufgreifend. Kindertageseinrichtungen haben den Auftrag, Kindern Teilhabe zu ermöglichen. Und darum geht's im Kern. Also auch Beobachtungen und auch das pädagogische Handeln genau darauf auszurichten, wie Kinder nicht nur in die Kindertageseinrichtung kommen, Kinder und Familien, sondern wie sie auch am Alltag eben mitwirken können, also ihn mitgestalten können, wie es möglich ist, dass sie sich als Teil einer Gruppe erfahren, in der ihre Bedürfnisse wahrgenommen werden und letztlich eben auch Anteil genommen werden kann an ihrem Leben. Das betrifft alle Kinder, ne? Nicht nur arme Kinder, sondern darum sollte es gehen, Teilhabe auch im Alltag eben zu ermöglichen in den vielfältigen pädagogischen Situationen, die es da gibt. Und vor dem Hintergrund ist es dann auch notwendig zu erkennen, wenn Kinder in Armutslagen leben und zu schauen, wo bestehen denn da vielleicht Teilhabebarrieren aufgrund der Lebenslage. Für mich wäre es zentral, dass Fachkräfte gar nicht rätseln müssen, ob ein Kind in einer Armutslage lebt oder nicht, sondern dass es dafür oder dass es diesbezüglich eben Wissen gibt über die Lebensbedingungen der jeweiligen Familien, die eben Teil der Kita sind. Und wenn ich aber dann doch mal drauf schaue, was ja auch eine Rolle spielt, ist zum Beispiel das Wohlbefinden, soziale Teilhabe und so weiter, dann haben wir in Kitas die Situation, dass Bildungs- und Entwicklungsdokumentationen eingesetzt werden und Fachkräfte da über ein vielfältiges Wissen und Können verfügen. Und das sensibilisiert vielleicht auch für bestimmte Auffälligkeiten aus Sicht der Fachkräfte. Aber ob das tatsächlich auf die Lebensbedingungen Armut zurückzuführen ist, das wäre dann im je individuellen Fall zu klären. Also zum Beispiel dadurch, dass mit Familien vertrauensvolles Verhältnis besteht und auch miteinander gesprochen wird. Und es gibt mittlerweile auch Instrumente, die vielleicht nochmal den Blick ganz genau auf Teilhabe richten und auch schärfen können. Also die dem Lebenslagenansatz zum Beispiel folgen und auf Gesundheit, auf Soziales gucken, aber auch darauf, inwiefern Kinder eben außerhalb der Kita an Angeboten wahrnehmen. Und ja, diese Instrumente, oder ich habe da jetzt gerade eins vom ISS vor Augen, das finde ich wirklich sehr hilfreich, weil es darauf schaut, was sind die Ressourcen des Kindes, was fällt mir aber vielleicht auf, wird das Kind sozial ausgegrenzt, wird es zum Beispiel nicht zu Geburtstagen eingeladen und was können wir denn tun, um diese Barrieren abzubauen. Da gibt es wirklich, ja, das ist wirklich was Handfestes sozusagen, was Anregungen bieten kann. Wichtig ist tatsächlich, oder es mir jetzt auch nochmal zu unterstreichen, wenn Fachkräfte nicht rätseln müssten, wie es der Familie geht, wie sie lebt und dass eben auf die je individuelle Situation geblickt werden muss.
Was ich da raushöre, ist, wenn wir rätseln und wenn wir vielleicht auch so ein bisschen, ich sag mal, jetzt platt rumeiern. Sie hatten eingangs ja auch gesagt, dass das ein Thema ist, was auch mit Scham besetzt ist. Mhm. Da spielt also auch wieder die Selbstreflexion der Fachkraft eine große Rolle, zu gucken, wie geht's mir damit? Wenn ich auch unsicher bin, wie spreche ich es an? Zu gucken, wie komme ich in eine Professionalisierung? Stelle ich fest, dass es mir unangenehm ist? Woran liegt das denn? Weil das hilft niemandem weiter. Und vielleicht können Sie noch mal ganz kurz, das würde mich interessieren und vermutlich auch viele HörerInnen, dieses Instrument, also wenn es so was Handfestes ist, wie kann ich mir das vorstellen in der Praxis? Also ich habe jetzt beispielsweise, ja, vielleicht haben Sie auch ein Beispiel, so ein Kind, was mir vielleicht auffällt, was ja vielleicht vermehrt, wir bringen Frühstück mit und es hat vielleicht kein Frühstück dabei, vielleicht merke ich es an der Kleidung und ich spüre etwas. Was könnte ich tun? Und dann, bevor ich eben rätsel oder interpretiere.
Mit dem Kind sprechen. Ja, also es gibt so ein paar Marker, würde ich sagen, oder ja, Fokuspunkte, die im Gespräch mit Eltern geklärt werden können. Also wie lebt die Familie? Wie ist die materielle Lage? Ne? Wie groß ist die Wohnung? Wie arbeiten die Eltern? Wie sieht überhaupt auch zum Beispiel die Ausstattung zu Hause aus? Funktioniert die Waschmaschine gerade oder nicht? Also solche Dinge. Und dann aber auch auf der Kinderseite, sage ich mal, da die Beobachtung drauf zu fokussieren, das habe ich gerade schon gemeint, gibt es feste SpielpartnerInnen? Wird das Kind eingeladen? Wie bringt es sich denn ein in Interaktion auch mit anderen Kindern, zieht sich's zurück oder ne, wird es zu Geburtstagen eingeladen oder nicht? Hilft es gern anderen Kindern solche Dinge? Also auch da auf die Ressourcen zu gucken, dann auch auf die gesundheitliche Lage zu schauen, das wirklich im Blick zu haben, ist es oft krank, solche Dinge beispielsweise. Also das wäre, was ich da jetzt gerade vor Augen habe, tatsächlich ein Bestandteil sozusagen der Entwicklungs- und Bildungsdokumentation. Das setzt allerdings auch voraus, dass es im Team, in der Einrichtung, ein Wissen über Armut als gesellschaftliches Phänomen gibt und auch Ursachen und Folgen bekannt sind und dann auch eine Abstimmung darüber stattgefunden hat, wie wollen wir eigentlich damit umgehen? Ne? Wie sprechen wir über Armut? Wie sprechen wir mit Kindern und Eltern? Und was wollen wir eigentlich genau tun? Also ne, wo sehen wir da auch unsere Handlungsspielräume? Hat das Ihre Frage beantwortet?
Das hat meine Frage beantwortet und gleichzeitig kommen dann die nächsten, weil genau dieses, wie mache ich es denn? Ich stelle mir jetzt vor, ne, das gerade beschriebene Kind ist jetzt vielleicht auch schon ein bisschen älter, ne, kann sich äußern und wir merken vielleicht im Kreis in einer Erzählrunde, manche fliegen in den Urlaub, andere ne, erzählen von Ereignissen und wir merken, da bleibt vielleicht jemand etwas sprachloser zurück und dann ja, komme ich vielleicht als Fachkraft wieder ins Spiel und denke, okay, was tue ich jetzt? Also wie, vielleicht merke ich eine Scham, vielleicht merke ich eine Unsicherheit, um diese nicht zu spüren und eben der Fels in der Brandung zu sein. Wie könnte ich es denn machen?
Auch da würde ich wieder einen Ausgangspunkt darin sehen, na, wie wollen wir eigentlich als Team damit umgehen? Also man kann sagen, wir wollen Armut hier gar nicht thematisieren. Das ist eine, ist eine Strategie, dass man sagt, wir wollen hier niemanden etikettieren und so, alle Kinder sind irgendwie gleich. Das soll hier in der Einrichtung gar keinen großen Stellenwert haben. So. Und das ist eine Möglichkeit. Und wenn Kinder in so einer Situation denn sprachlos sind, dann muss ich schon auch gucken, was kann ich dann eigentlich tun, damit das Kind was erzählen kann? Also an welchen Lebenssituationen kann ich da anknüpfen? Ne? Was ist denn für alle Kinder vielleicht relevant? Und wo können alle Kinder was beitragen? Wo liegen denn auch die Gemeinsamkeiten aller, also soweit es denn man das so pauschal sagen kann, aller Kinder, ne, das in Fokus zu rücken. Das wäre eine Möglichkeit. Eine andere Möglichkeit, die ich da jetzt noch sehe, es geht ja dann auch um Teil sein, sich als Teil der Gruppe zu erleben, könnte sein, dass wir sagen, okay, wir wissen, dass Kinder in unter unterschiedlichen Lebensbedingungen aufwachsen und das soll hier auch Raum haben. Also Armut als gesellschaftliche Realität betrifft ja alle Menschen in dieser Gesellschaft, ob sie betroffen sind oder nicht. Es wird darüber gehört, es wird darüber gesprochen und es ist eben auch niemand davor gefeit, selber arm zu werden. So, und dann könnte man sich überlegen, dass man gemeinsam mit Kindern als Fachkräfte und vielleicht auch mit Eltern, naja, gemeinsame Regeln erarbeitet. Wie wollen wir hier miteinander umgehen? Wie kann über Lebensrealitäten gesprochen werden, ohne dass sie zum Beispiel abgewertet werden, ne? Ich finde die Rekana-Reflexion dafür eigentlich ganz hilfreich, wenn man die zu Rate zieht. Also so ein, ich nenne es jetzt mal einen gemeinsamen Verhaltenskodex da für sich zu entwickeln als Einrichtung zusammen mit Kindern und auch mit Eltern, die gemeinsam verabredet werden. Und das, also wenn man so auch in die Forschung blickt, wenn über Regeln kommuniziert wird und die gemeinsam abgestimmt werden und auch festgelegt wird, wie gehen wir denn eigentlich damit um, wenn Regeln nicht eingehalten werden, dann steigt da auch das Verantwortungsgefühl von Kindern, sich dafür einzusetzen und eben auch zum Beispiel verletzendes Verhalten anzuzeigen und für sich selbst gut zu sorgen auch. Ja.
Und Sie sagten nochmal ganz klein, so zu schauen, was verbindet die Kinder statt, was trennt sie? Also darauf auch zu schauen, welche Thematiken können wir aufgreifen, um da den Blick, ich sag mal ein bisschen von dem, ja, in diesem Moment finanziell Unterscheidenden herzurühren. Das hat ja eher was Materielles und jetzt weniger mit Bildung zu tun. Und zu den Rekana-Reflexionen auch noch einen kurzen Schlenker. Wir haben darüber auch schon eine Podcast-Folge für alle, die sich dafür interessieren, aufgenommen, weil ich sie auch super schätze. Es ist so ein ganz, ganz tolles Leitfaden, an dem wir uns, wie Sie gerade gesagt haben, super orientieren können. Verlinken wir auch in den Shownotes. Es gibt dennoch, und es bleibt auch in unserer Gesellschaft so, dass wir Hürden für Bildungsteilhabe auffinden. Und das bleibt bei Kosten, bei Zugängen, bei Informationen, bei AGs, bei ja diesen Extras häufig, oder ploppt es da auf, ne, dass wir diese Extras spüren. Und ich weiß gar nicht, wie es mittlerweile gesetzlich, ob es einheitlich in Deutschland ist, gesetzlich, ne, auch gerade in den Kitas, die Zusatzkosten etc. sollten ja möglichst so sein, dass allen die Teilhabe möglich ist. Ich weiß aber gar nicht, ob es gesetzlich jetzt schon so verankert ist, dass das auch umgesetzt wird. Aber vielleicht genau davon weg, was können Kitas tun, um möglichst wenig von diesen Hürden spürbar zu machen, dass wir wirklich offen sind?
Ja, meine Gedanken gehen gerade noch einen Schritt davor sozusagen, und zwar auf das Grundproblem, dass Kitas unterfinanziert sind. Also es ist bekannt, dass Kinder, die in Armut leben, seltener Zugang zu qualitativ hochwertigen Angeboten der Kindertagesbetreuung haben als Kinder aus einkommensstarken Familien, sage ich mal. Sie leben häufig in sozial infrastrukturell benachteiligten Stadtteilen, wo das Angebot geringer ist und häufig auch eben die pädagogische Qualität geringer ist als in anderen Stadtteilen, was eben auch mit diesen Bedingungen zusammenhängt, ne? Also wie ist der Rahmen eigentlich gesteckt und die pädagogische Arbeit ist davon abhängig. Und das ist eigentlich, was zu problematisieren gehört. Das heißt, wenn ich in einer Einrichtung arbeite, in einem, ja, ich nenne es mal wohlhabenden Stadtteil mit auch einer einkommensstarken Familienschaft oder mit einkommensstarken Familien, habe ich als Einrichtung oder haben die Einrichtung ganz große Handlungsspielräume. Die können alles Mögliche tun an Ausflügen, an Aktionen, ohne sich Gedanken machen zu müssen, zum Beispiel auch Elternbeiträge notwendig sind. Und das ist in anderen Kitas, die eben schlechter ausgestattet sind und häufig eben auch von armen Kindern besucht werden, und nicht der Fall. Die müssen sich Gedanken machen, welche pädagogische Arbeit sie aufgrund ihrer finanziellen Lage und auch der Familien tun können. Und das ist ja ein Problem. Also die pädagogischen Entscheidungen sind abhängig von Geld. So, und das betrifft eben auch die Einrichtungsebene. Und würde eine armutsbewusste Haltung und Praxis nicht nur daran festmachen wollen, inwiefern das gelingt, allen Kindern eben Zugang auch zu solchen Aktionen zu ermöglichen, auch wenn ich das zum Beispiel elementar finde, dass die Einrichtung darüber Bescheid weiß, wie die Arbeitsbedingungen von Eltern sind. Also was man zum Beispiel bedenken muss, wenn man eine Elternveranstaltung anbietet, geht das vielleicht nicht, weil die einen Großteil in Schicht arbeitet oder wie auch immer. Können die dann überhaupt teilnehmen, die Eltern, die Familien an solchen Aktivitäten? Das ist auf jeden Fall wichtig und bedenkenswert, aber über diese sozusagen finanziellen Aspekte hinaus ist es so eine grundlegende Frage, wie wollen wir hier eigentlich mit Armut umgehen? Und dazu gehört für mich als Basis erstmal ein geteiltes Wissen, das habe ich schon gesagt, über Armut, Ursachen und Folgen. Und ja, vereinbarte sozusagen Strategien. Und wenn ich jetzt auf die Punkte nochmal eingehe, die Sie genannt haben, zum Beispiel Frühstück, Ausflüge, Armut, dann kann man da Verschiedenes tun. Also es gibt Einrichtungen, die sagen, wir machen wie auch immer es möglich, dass alles nichts kostet. Oder wir machen zum Beispiel gar keine Ausflüge. Ja, das ist auch möglich, das zu sagen, weil es einfach bei uns nicht geht. Aber das wäre dann letztlich Teil auch so eines Entwicklungsprozesses einer Einrichtung, zu schauen, wo wollen wir denn eigentlich hingehen? Und ich will das nochmal unterstreichen, das ist schon ein Ding, dass in Deutschland sich Einrichtungen darüber Gedanken machen müssen, was sie anbieten können, was sie für pädagogisch sinnvoll achten, aufgrund der finanziellen Lage der eigenen und der Familien.
Ja, das ist ein Ding. Und was machen wir damit? Das ist tatsächlich immer wieder so eine Sache, die uns aufploppt, auch in den Gesprächen, in den Podcasts, wo wir auf politische Themen zu sprechen kommen und dann nicht selten einfach so eine Ohnmacht auch entsteht. Haben Sie da eine Idee?
Also ich bin eine Verfechterin davon, und das will ich jetzt aber auch niemandem vorschreiben, das ist mir wichtig, eine Verfechterin davon, auf solche Bedingungen aufmerksam zu machen. Also sich zu verbünden in einem Sozialraum mit anderen Einrichtungen, anderen Kitas, anderen sozialen Einrichtungen, mit Eltern zu verbünden, mit Interessensvertretungen zu verbünden und zu sagen, wie die Dinge sind, was eigentlich bedeutet, wenn Kinder und Familien in Armut leben, auch für die pädagogische Arbeit und ich sag mal letztlich eben für das Wohlbefinden auch von Kindern und Familien und Bildungsteilhabe. Also da habe ich schon eine Tendenz dazu, genau zu sagen, auch die Mittel zu nutzen, die es gibt, um ja zu problematisieren, auch in der Öffentlichkeit, auch in der Kommune vielleicht mit PolitikerInnen ins Gespräch zu gehen und kommunaler Verwaltung. Gleichzeitig weiß ich auch, dass Kitas eine Vielzahl an Aufgaben haben, dass die Personalbedingungen prekär sind, auch wenn wir jetzt gerade einen demografischen Wandel haben. Und da braucht es,
Genau, ich schüttel so den Kopf, genau, weil das ist ja auch paradox, wie der Wandel sich vollzieht und wie unterschiedlich das trotzdem auch in unserem Land sichtbar wird. Ne? Und auch die Bedingungen in den einzelnen Bundesländern so unterschiedlich sind. Also auch das ist ja was... Ja, ich sag nochmal, was ohnmächtig machen kann.
Ja, vielleicht hilft das dann manchmal auch kleinschrittiger zu denken und trotzdem nicht weniger weitreichend. Vielleicht wir konzentrieren uns hier auf die Familien, in denen wir arbeiten. Und wir erarbeiten mit denen auch zusammen, was die brauchen und wie man das möglich machen kann. Also wirklich ganz gezielt auf Kinder, Familien zu blicken. Klar, und dann gibt es möglicherweise Begrenzungen, und dann lande ich wieder beim Punkt zuerst, auf die auch aufmerksam zu machen, finde ich wichtig.
Also so ein bisschen zu normalisieren und auch diese Scham abzubauen, also auch zu enttabuisieren, das höre ich raus, ist das so damit gemeint? Und gleichzeitig diese Ressourcen, die wir haben, zu nutzen. Sie haben gerade nochmal angesprochen, Vernetzung. Konkrete Stellen, wenn jetzt eine Kita das hört und denkt, ja, wir könnten uns eigentlich noch mehr vernetzen, wir sind vielleicht doch noch ein bisschen alleine damit. Wem? Mit was? So, hätten Sie da noch Ideen, Beispiele?
Ja, ich versuche das mal an einer ganz frischen Erfahrung festzumachen aus meiner Lehre. Es gibt, finde ich, ein wunderbares Material auch zur Sozialraumorientierung in der Kita. Und wir haben eine Methode im Seminar angewendet, die auch super von Kitas selbst gemacht werden kann. Dafür sind sie eigentlich auch gedacht. Nämlich haben wir uns in Google Einrichtungen ausgesucht, mit denen die Studierenden Erfahrungen haben, wo sie schon mal gearbeitet haben, zum Beispiel im Praktikum, und dann geschaut, was für umliegende Einrichtungen gibt es beispielsweise. Also Ärztinnen, Schuldnerinnenberatung, Familienberatung, Vereine, andere Freizeitangebote wie Schwimmbäder oder ähnliches. Alles, was so das ganze Leben eigentlich, sage ich mal, betrifft, was es an sozialer Infrastruktur gibt, also das mal aufzuschlüsseln, aufzuschließen, was ist da eigentlich um uns rum und mit wem bestehen da eigentlich Kooperationen und mit wem nicht? Was wäre, wenn wir mit Eltern, mit Familien sprechen, für die eigentlich wichtig, dass wir noch Kooperationen aufbauen? Ein Beispiel aus Hamburg, da hat eine Kita und eine Grundschule sich vor vielen Jahren auf den Weg gemacht, eine ganz enge Kooperation einzugehen und alle Kinder bestmöglich sozusagen zu begleiten. Und da sind viele armutsbetroffene Familien in der Kita. Das ist auch so ein Stadtteil, der wirklich nicht gut ausgestattet ist mit all diesen Instanzen, die ich gerade genannt habe. Und die haben dann gesagt, okay, die Schuldnerinnenberatung, die ist wichtig für viele Familien tatsächlich hier in unserem Stadtteil, damit Kinder bestmöglich aufwachsen können, weil Finanzen, wir haben schon gesagt, wichtig sind für alle möglichen Lebensbereiche. Und die haben diese Beratung reingeholt in die Kita. Die ist einmal im Monat in die Kita gekommen, genauso wie zum Beispiel Familienberatung oder anderes. Also sich da auch zu öffnen. Und das kann relevant sein, wenn zum Beispiel eben Wege weit sind zu bestimmten Hilfe- und Unterstützungsinstanzen. Und Wege spielen eine große Rolle. Das zeigen auch Studien wiederkehrend dafür, inwiefern Familien eben nicht nur frühkindliche Bildungsangebote wahrnehmen, sondern auch andere. Also wie können da dann eben auch Barrieren abgebaut werden?
Und so Zusammenarbeiten geknüpft, ne? Und auch so, ja, so kleine, ja, Fenster geöffnet zu den einzelnen Institutionen, ja.
Ja.
Ja, und das Schwimmbad, also ich hatte auch gleich wieder Bilder im Kopf, Sie haben auch gerade noch das Schwimmbad angesprochen, also so Orte, die umliegend sind, die sich gegenseitig auch unterstützen können, wenn sie dann auch voneinander wissen und wissen, wir können wirken, ne?
Das ist genau der Punkt, voneinander wissen, ne? Ohne Wissen geht das da an der Stelle nicht. Genau, und das kann man machen, das kann man eben auch mit Kindern machen, auch spielerisch. Da gibt's auch einen schönen Methodenfundus, wie ich finde. Man kann auch mit Kindern Sozialraumerkundung machen. Was ist hier eigentlich los? Was kann ich alles tun? Oder auch mit dem Fokus darauf, wo bin ich eigentlich gerne in meinem Sozialraum? Wo halte ich mich gerne auf? Was ist ein wichtiger Ort für mich und wo nicht? Was ist vielleicht auch ein gefährlicher Ort, ne? Und das könnte dann auch wieder eine Grundlage sein, dafür zu sagen, okay, da muss ich was verbessern bei uns im Stadtteil. Und dafür braucht es Zusammenschlüsse. Und es gibt's ja häufig auch. Es gibt Arbeitsgruppen in Sozialräumen, die sich eben auch mit verschiedenen Themen im Sozialraum auseinandersetzen. Und sich da anzuschließen, ist eben eine Möglichkeit, da auch wirksam zu werden und weitere Vernetzungen zu schaffen.
Und das gibt wieder Kraft. Das gibt wieder Kraft. Wir kommen aus dieser Ohnmacht draußen. Genau das mag ich persönlich so gerne, wenn wir schauen. Natürlich müssen wir Dinge ansprechen. Wir müssen Dinge erstmal erkennen, damit wir auch die Miserie oder diesen Notstand wahrnehmen. Und dann dort aber nicht zu verharren, sondern zu überlegen, okay, was können wir jetzt machen? Was können wir jetzt wirklich aktiv machen, um handlungsfähig zu werden, handlungsfähig zu bleiben und zu unterstützen? Und so wie Sie es gerade beschrieben haben und wir wieder auf den Anfang zurückkommen oder vielleicht auch auf vor ein paar Minuten, was alles Geld kostet, ne, das wissen wir. Und gleichzeitig auch da den Blick zu schärfen, was kostet denn kein Geld und wo können wir auch Ressourcen schöpfen? Ne, jetzt wieder zu Ausflügen im Sozialraum zum Beispiel. Da gibt es ja wahrscheinlich viele, viele Ideen, die aufploppen, die ohnehin vermutlich schon ganz, ganz viele Einrichtungen nutzen. Und vielleicht waren es aber doch noch einige Impulse für Einrichtungen, die sagen, oh ja, das probieren wir auch nochmal aus und erschließen uns das. Das könnte eine spannende Sache sein. Frau Salem, wir haben jetzt über Armut, wir haben es kategorisiert, wir haben geschaut, okay, wir versuchen zu schauen, wie gehen wir in den Einrichtungen damit um. Kurz angesprochen auch die Selbstreflexion der Fachkräfte, zu schauen, was macht es mit mir, wenn ich das Bild, das Wort höre. Wie können wir mit Eltern sprechen, das Wie würde ich mal so beantworten, weil wir müssen sprechen. Also wir brauchen erstmal eine Grundlage, um Sicherheit zu haben, ne, um uns zu informieren, weil sonst haben wir die nicht. Ja, ich überlege gerade, ob uns noch was fehlt.
Ja, vielleicht daran anknüpfend nochmal.
Ja.
Wenn wir so über das Thema sprechen, das ist jetzt auch in das eingeflossen, was ich so gesagt habe, dann gibt es Wissen über Armut, über die Folgen von Armut bei Kindern, bei Familien, also Begrenzung, was Bildungsteilhabe anbelangt, auch darüber, dass Beschämungen stattfinden, Abwertungen stattfinden, das gibt es alles. Das ist aber sozusagen nicht überzustülpen über Familien. Und das gebietet pädagogische Professionalität, dann eben immer auf den individuellen Fall zu gucken. Und dafür muss ich sprechen, ja. Insofern würde ich das unterstreichen. Also ich will bei solchen, müssen es ein starkes Wort, ne? Will ich auch mal ein bisschen vorsichtig sein, aber es geht nicht anders, wenn man sagt, okay, ich wende hier nicht irgendwie Wissen über an, also es gibt nicht die armen Menschen, die armen Familien, sondern ich nutze das Wissen als Orientierung und auch für mich zur Reflexion, gehe aber in den Kontakt, um zu erfahren, wie es denn ist, also das sogenannte Fallwissen, ne, da heranzuziehen. Und da führt kein Weg dran vorbei an Gesprächen. Und Sie haben jetzt nochmal eben von den Bildern, auch von Scham gesprochen, das hatten wir ja auch schon, dass Familien sich schämen und auch Fachkräfte sich schämen, das ist ja auch ein Symptom eben der Verhältnisse, unter denen wir leben. Und wie kann ich das eigentlich schaffen? Das stellt sich mir, oder die Frage stellt sich mir, dass diese Scham ein Stück weit abgebaut wird. Und Sie haben eben den Begriff Normalisierung angeführt. Also wenn ich als zum Beispiel in einem Aufnahmegespräch schon ganz klar mache, mir ist klar, dass Familien auch, also dass die ökonomischen Bedingungen unterschiedlich sind, oder uns als Einrichtung ist es klar. Und wir wollen aber, und wir wissen auch, dass Kita auch mit finanziellen Belastungen verbunden sein kann, zum Beispiel hinsichtlich Aktion. Aber wir tun unser Möglichstes, um eben dabei zu unterstützen, dass das Kind gut aufgehoben ist in der Kita und teilhaben kann. Und das machen wir so und so. So ist unser Rahmen. Und wir brauchen daher auch, oder wir wollen, das ist unser Ziel, wir wollen ein Vertrauensverhältnis aufbauen hier mit allen, sodass sie sich auch jederzeit an uns wenden können, wenn ich da jetzt so eine Eltern vor mir sehe gerade. Das schwebt mir gerade noch vor Augen. Also das so ein bisschen vorwegzunehmen, dass aus Scham nicht gesprochen werden darf, weil es nun mal Armut gibt.
Und wie wir gleich zu Beginn, ne, diesen Rahmen spannen, um zu sagen, es ist was und sprecht uns an.
Ja.
Wir sind in Kontakt, genau. Ich bin gerade am Zögern, ob ich meine Abschlussfrage schon stelle oder ob ich Sie noch einmal fragen darf. Sie hatten eingangs noch von dem Projekt, von dem Sozialraumprojekt und von dem aus Brandenburg, ob es da noch etwas gibt, was vielleicht spannend sein könnte, bevor ich zu meiner Abschlussfrage übergehe.
Ich versuche mal, ein paar Punkte rauszugreifen. Also in dem Forschungskontext, in dem ich mich bewege, ist es so, dass die Einrichtungen eine zusätzliche Fachkraft haben, die eben insbesondere für die Begleitung, Unterstützung von Familien da ist. Also es gibt eine zusätzliche Ressource. Und das finde ich schon mal einen äußerst wichtigen Punkt, das zu sehen. Und diese Person, die ist einerseits Teil des Teams, nimmt auch an Teamsitzungen teil und so weiter. Gleichzeitig hat die eine große Autonomie in der Gestaltung ihrer Arbeit. Also die ist flexibel darin, Angebote zu machen für Familien beispielsweise, ist nicht in sozusagen das pädagogische Regelangebot eingebunden, hat da keine Verpflichtung und kann zum Beispiel dadurch eben auch sagen, wenn Eltern ein Anliegen haben, wenn sie morgens zur Bringzeit in die Kita kommen und sagen, oh, hier ist das eingeflattert, ein Brief vom Amt zum Beispiel, kannst du mir helfen? Und die hat dann in der Regel auch die Zeit, zum Beispiel so ganz niedrigschwellig und direkt zu helfen. Das geht natürlich nicht immer, aber ne, so vom Grundprinzip her schon. Diese Fachkräfte haben großes Wissen, zum Beispiel bei der Beantragung von Unterstützungsleistungen für Familien, finanzielle Unterstützung, die es da gibt, also beispielsweise Bildung und Teilhabe, wie das läuft oder auch dabei oder auch in der Hinsicht zum Beispiel, naja, Bedarfe, wenn Bedarfe der Frühförderung zum Beispiel vorhanden sind, da zu unterstützen, ne? die da auch Eltern zu begleiten oder Brücken zu schlagen. In der Hinsicht zum Beispiel eben auch ganz wichtig, Kooperationen aufzubauen mit den ganz unterschiedlichen Instanzen, die eben Kinder und Familien unterstützen können. und ein bisschen durch den Verwaltungsdschungel zu begleiten. Und das wird als, also das ist wirklich eine Kernaktivität, bei solchen Dingen zu unterstützen. Es bestehen da einfach strukturelle Hürden. Das zeigen auch alle möglichen Studien immer wieder. Und da setzen die an. Und da können die wirksam werden. Das finde ich ja beeindruckend. Und gleichzeitig finde ich das in diesem Ansatz auch so, dass die eben nicht nur, sage ich jetzt mal, die Eltern, die Bezugspersonen, die Erziehungsberechtigten im Blick haben, sondern auch die Kinder. Die machen zum Beispiel solche Dokumentationen, von denen ich gesprochen habe, ne? Für einzelne Kinder oder auch in Kindergruppen und schauen dann auch, wie müssen wir unser pädagogisches Angebot vielleicht auch weiterentwickeln, ne? Um allen Kindern hier gerecht zu werden. Also da sind die ganz eng im Kontakt mit dem Team. Und da bleibt es dann nicht nur auf so einer formalen Ebene, sage ich mal, sondern es geht ins Kerngeschäft auch rein. Also da würde es dann, oder das habe ich auch schon mitbekommen, da geht es dann beispielsweise auch darum, wie wird eigentlich über arme Familien und Kinder gesprochen. Sowas wie, das kommt jetzt aus einer anderen Forschung, ist, leider wird das auch beobachtet, einem Kind zu sagen, du stinkst vor versammelter Gruppe.
Ui. Das ist natürlich, ja klar.
Genau, und das passiert aber. Und das passiert, das hat Hintergründe, ne? Verschiedene. Das kann auch eine Art von Coping-Mechanismus sein, mit Belastung umzugehen bei den Fachkräften. Und genau sowas im Blick zu haben, die beobachten eben auch den Alltag mit, ganz also auf einer Basis von wirklich vertrauensvollen Beziehungen auch im Team, und können auf sowas aufmerksam machen und das dann wieder auch in die Reflexion sozusagen nehmen im Team, ne?
Und eine große Entlastung für Fachkräfte.
Weil total.
Nicht, weil ich wollte vorhin schon beinahe fragen, ja, und wäre es nicht gut, wenn Fachkräfte, dann dachte ich, ja klar, wenn wir jetzt auch noch, also, ich sag mal, den ganzen Beamtendschungel und Papierkram erledigen müssen, das geht natürlich, also das ist, ja. Das ist einfach zu viel. Mhm. Und dieses Projekt findet jetzt in wie vielen Kitas, also wie ist es jetzt gerade?
Also ich habe jetzt für Brandenburg nicht die genaue Zahl im Kopf, aber ich bin unterwegs gerade in einem Zusammenhang von 9 Einrichtungen.
Und die diesbezüglich evaluiert werden und geschaut wird, wie?
Ja, also die Evaluation, das läuft dann, das ist ein Programm, das in Brandenburg umgesetzt wird. Das läuft an anderer Stelle. Ich bin tatsächlich als Begleitung dabei und mache eben kleine Untersuchungen, die auch, wo die Ergebnisse zurückgespielt werden. Das würde ich jetzt nicht im engeren Evaluation nennen, aber wo wir dann eben auch gemeinsam ins Gespräch gehen, ne, und schauen, was, ja, woran können wir vielleicht noch arbeiten, hier auch als Verbund. Zu sagen.
Woran können wir arbeiten und vielleicht auch festhalten, dass solche Unterstützung in den Einrichtungen einfach
total
sich durchsetzen. Ne? Dass
ganz
das
wichtiger
ist,
Punkt.
Wo wir merken, nicht mal kurz, sondern wir merken, ah ja, deswegen halt die Frage zur Evaluation, Mist, das ist was, das braucht es in bestimmten Bereichen, in anderen wieder nicht.
Ja, genau. Und in die Richtung geht dann auch das, was ich tatsächlich da forschungstechnisch mache, genau das rauszufiltern. Was ist es eigentlich, wo die wirken, die Fachkräfte, und warum ist das dann auch notwendig, gerade in den Sozialräumen, in denen die ansässig sind. Mhm. Ganz, ganz klar. Und da gibt es auch mittlerweile in Deutschland, glaube ich, vermehrt Forschungsanstrengungen zu, genau das rauszufinden. Da gibt es noch so ein paar Baustellen, würde ich sagen, gerade die Elternperspektive noch stärker in den Blick zu nehmen, weil das so ein, für mich auch so ein Maßstab ist, inwiefern ist eigentlich das, was wir tun, unterstützend für die Eltern, für Kinder, also Familien, mit denen wir arbeiten, ne? Und da braucht es noch weitere Erkenntnisse, aber da sind eben auch ja verschiedene Personen dran, dazu zu forschen.
Wahnsinn. Dankeschön. Ja, jetzt kann ich durchatmen und denke, jetzt, das hätte mir sonst noch gefehlt, ja, weil ich da sehr, sehr neugierig gewesen bin. Das ist natürlich total spannend und vielleicht hören wir davon auch weiterhin etwas, wie sich das entwickelt. Abschließend, genau, ich habe schon angekündigt, stelle ich immer noch mal so eine Frage. Ja, wenn wir uns vorstellen, der Podcast, der liefert jetzt so eine Quintessenz für Sie, etwas, was Ihnen besonders wichtig ist. Was ist aus Ihrer Sicht entscheidend für eine wirklich armutsbewusste pädagogische Praxis? Ist das so ein Leitgedanken von Ihnen? Vielleicht auch zwei.
Ja, das finde ich, ich finde es tatsächlich eine herausfordernde Frage. Ich kann die aber absolut nachvollziehen. Letztlich geht es bei einer armutsbewussten Haltung und Praxis tatsächlich um Wissen, Vereinbarung darüber, wie wir sprechen und handeln wollen, und um Partizipation, eben auch den Einbezug von Eltern und Kindern in die Gestaltung des Alltags. Und das ist ein Weg, dahin zu kommen. Und wie der aussehen soll, der ist auch nicht festgeschrieben, ne? Da gilt es auch darum, die eigene Lage genau anzugucken. Was passt denn eigentlich für uns? Was ist unser gemeinsamer Weg? dieser Weg ist mit Anstrengungen verbunden, aber es ist jetzt auch sozusagen nichts, was nochmal was völlig Neues ist. Also viele Einrichtungen arbeiten ja auch schon daran und haben ganz tolle Ansätze und Lösungswege auch für sich gefunden. Genau, und ich würde eigentlich Kindertageseinrichtungen darin bestärken, sich auf diesen Weg zu machen und auch mutig zu sein, sich auch mit den eigenen Bildern auseinanderzusetzen, mit den eigenen Praktiken. Das ist anstrengend, aber ich denke, das lohnt sich, wenn es eben um das Wohl von Kindern, von Familien insgesamt geht. Und so dieser ganze Kontext, wir haben damit angefangen, dass sie gesagt haben, Armut macht was mit mir. Wir sind in Kindertageseinrichtungen mit Symptomen sozusagen der gesellschaftlichen Verhältnisse auch konfrontiert. Und wir können nicht sagen, naja, da können wir nichts machen. Man muss ja handeln. Das ist einfach so. Es gibt den Auftrag, auch Teilhabe zu ermöglichen. Gleichwohl kann Pädagogik ja auch Politik nicht ersetzen. Es ist auch wichtig, sich über diese Grenzen auseinanderzusetzen und sich nicht mit einem Idealismus zu überfordern, ne? Sondern da auch zu sagen, okay, das können wir machen und das können wir nicht machen. Und genau das dann vielleicht eben auch zu adressieren an Träger, Interessen, Vertretung und so weiter. Und ich finde, dann nochmal zu einer armutsbewussten Haltung und Praxis, ja, gehört genau das Bewusstsein darüber. Armut gibt es und es gibt eben auch Grenzen, darauf auf die Folgen zu reagieren in der Praxis. Aber der Appell ist vielleicht, sich eben auch zu verbünden mit anderen Einrichtungen, mit Eltern und so weiter, um eben auch aufzuzeigen, was das eigentlich bedeutet für Kinder und Familien und auch für die Einrichtung, dass es Armut gibt und was sich verändern müsste.
Tiefes Durchatmen. Vielen, vielen Dank, Tanja Salem. Sehr vielen Dank für dieses Gespräch. Ich gehe gerade raus mit diesem Satz, Pädagogik kann Politik nicht ersetzen. Und gleichzeitig schauen wir, wie wir handlungssicher bleiben und wo wir wirken können, um eben ja, der Fels in der Brandung sein zu können für die Familien und Kinder und uns nicht zu überfordern.
Ja, genau.
Vielen Dank an Sie.
Ich danke Ihnen. Ganz herzlichen Dank.
Und allen Hörern und Hörerinnen auch herzlichen Dank fürs Zuhören und wir freuen uns, wenn ihr wieder das nächste Mal dabei seid, wenn es heißt, auf die ersten Jahre kommt es an.